Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich das neue Jahr für Sie einleiten kann mit einem Vortrag zur Winterreise. Und zu Wilhelm Müller, also Persönliches hatte ich jetzt nicht so sehr in dem Vortrag vorgesehen, aber ich kann das bestätigen, Ihren Eindruck, dass man auf vielen Wegen zu Wilhelm Müller gelangen kann. Denn ich bin in meinem Studium auch auf zwei Wegen zu Wilhelm Müller gelangt, ohne zuerst zu wissen, dass es sich um eine und dieselbe Person handelt, weil wir eben tatsächlich in einem Seminar die Winterreise behandelt haben und das war in der Germanistik und in der Neogräzistik, die ich auch studiert habe, also neugriechische Literatur und Sprachwissenschaft, hatten wir ihn eben als Griechenmüller, als Unterstützer des griechischen Freiheitskampfes behandelt, mit einer Dichtung, die ganz anders ausschaut und sich auch ganz anders anhört, als eben die Winterreise. Und wie diese verschiedenen Texttypen und Dichtungsarten zusammenhängen, damit möchte ich mich heute allerdings sehr wohl beschäftigen und davon werde ich Ihnen noch einiges erzählen. Im Eingangsbereich haben Sie ja vielleicht schon das Banner gesehen, auf dem es um zwei Biografien und eine gemeinsame Lebensreise geht. Gemeinsam war die natürlich nicht, weil sich eben Franz Schubert und Wilhelm Müller niemals persönlich kennengelernt haben. Allerdings haben sie, wie Sie auch gesehen haben, werden zu einer ziemlich gleichen Zeit gelebt. Zwar nicht in der Nähe, aber sie haben auch ziemlich ähnliche Lebenserfahrungen gemacht. Und genauso wie man diese beiden Leben auf eine Reise beziehen könnte oder auf eine Geschichte, auf eine Erzählung bringen kann, so könnte man eben auch der Winterreise zwei Leben mindestens unterstellen. Das eine Leben in der Musik und das andere Leben in der Literatur. Und wie diese beiden Dinge zusammenpassen, darum wird es heute gehen. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Keiner würde meinen, dass der Verfasser dieser Zeilen hier von sich selber spricht. Denn zu Lebzeiten war dieser ein angesehener Dichter, Philologe, Übersetzer und Journalist, der sich allseits Gehör zu verschaffen wusste. Heute hingegen klingen seine Gedichte zwar nach wie vor in unser aller Ohren, doch ist der Name ihres Autors weitgehend in Vergessenheit geraten. Beispiel gefällig: Das Wandern ist des Müllers Lust, am Brunnen vor dem Tore. Diese Verse werden wohl auch Ihnen allen etwas sagen. Und wer wird nicht, sobald er sie hört, automatisch die Melodien im Ohr haben, die ihn Franz Schubert in seinen berühmten Liederzyklen Die schöne Müllerin und Winterreise unterlegte. In einigen Ohren mögen auch noch die volkstümlichen Bearbeitungen Friedrich Silchers oder Karl Friedrich Zöllners nachklingen, die bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zum festen Gesangsrepertoire von Männerchören und Wandergruppen zählten. Doch wer schrieb noch einmal die Texte zu diesen populären Liedern? Diese Frage wird viele Verehrer von Schuberts Liederzyklen vor Probleme stellen. Denn wie im Falle von Bachs Weihnachtsoratorium oder Mozarts Oper Die Zauberflöte sind auch die Texte dieser Liederzyklen im Bewusstsein der Allgemeinheit längst in den Besitz der Komponisten übergegangen. Was unseren Dichter, und jetzt wollen wir ihn auch namentlich nennen, Wilhelm Müller angeht, liegen die Dinge freilich etwas anders als im Falle der Librettisten Christian Friedrich Henrici und Emanuel Schikaneder. Denn erstens waren Die schöne Müllerin und Die Winterreise zunächst nicht als Liederzyklen, sondern als Gedichtzyklen erschienen. Und zweitens ging der Ruhm ihres Dichters dem der Vertonungen lange voraus. Wenn besagter Wilhelm Müller heute zu den berühmten Unbekannten der deutschen Literatur, so kann man in einer Monographie über ihn lesen, zählt und zum Appendix eines unvergleichlich größeren Künstlers degradiert wurde, so stellt sich also auch die Frage, ob diese Degradierung tatsächlich gerechtfertigt ist. Oder anders gefragt, warum war Franz Schubert gerade von diesem Dichter so angetan? Und hätten die Lieder der Winterreise, die dem Komponisten selbst mehr als alle, das ist ein Zitat, seine Lieder gefielen, auch von einem weniger begabten Dichter inspiriert, mit anderen Texten unterlegt werden können? Mit diesen Fragen im Gepäck möchte ich Sie heute zu einer kleinen Reise einladen. Eine Reise durch das Leben und Werk Wilhelm Müllers, deren Stationen sich an einigen markanten Wegmarken seiner Winterreise orientieren. Das Präludium zu dieser Reise bildete, quasi das Ende vorwegnehmend, ein Zitat aus dem letzten Gedicht des Gedichtzyklus, in dem das lyrische Ich seinem Eben- und Gegenbild begegnet, einem alten Wandermusiker, der hinterm Dorfe einsam seine Leier dreht. Es ist das erste Mal, dass der Wanderer aus der Innenwelt seiner Erinnerungen und Betrachtungen ausbricht, um zu einem anderen Menschen Kontakt aufzunehmen. Und es ist das erste Mal, dass er, wenn auch nur fragend, so etwas wie eine Zukunftsperspektive formuliert. Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Liedern deine Leier drehen? Bis dahin werden die Bekundungen des Wanderers vor allem durch seine Erinnerungen beherrscht. Das gilt selbst in den Momenten, in denen sich sein Blick, wie in dem Gedicht im Dorfe, auf eine gegenwärtige Situation richtet. Ich bin zu Ende mit meinen Träumen. Was will ich unter den Schläfern säumen? Wer ist dieser Wanderer? Was erträumte er sich und was stand der Verwirklichung seiner Träume im Wege? Es gehört zu den großen Vorzügen von Wilhelm Müllers Gedichten, dass sie das Geheimnis um diese Fragen niemals ganz und gar lüften. Völlig im Unklaren lassen sie uns aber auch wieder nicht. So gibt uns gerade das erste Gedicht ziemlich konkrete Hinweise auf die Vorgeschichte der winterlichen Reise sowie auf die Umstände, die den Wanderer zum Aufbruch veranlassten. Doch hören Sie am besten selbst, und zwar heute nicht vorgesungen, sondern vorgelesen, was uns der Wanderer zum Auftakt seiner Reise zu sagen hat. Wir hören das Gedicht Gute Nacht.
Fremd bin ich eingezogen. Fremd ziehe ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Ich kann zu meiner Reisen nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit und auf den weißen Matten such ich des Wildes Tritt. Was soll ich länger weilen, bis man mich trieb hinaus? Lass irre Hunde heulen vor ihres Herren Haus. Die Liebe liebt das Wandern. Gott hat sie so gemacht. Von einem zu dem anderen, feins Liebchen, gute Nacht. Will dich im Traum nicht stören, wer schad um deine Ruh. Sollst meinen Tritt nicht hören, sacht, sacht die Türe zu. Ich schreibe nur im Gehen ans Tor noch gute Nacht, damit du mögest sehen, ich habe an dich gedacht.
Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. In dieser Szene scheint sich ein Beziehungsdrama anzudeuten, das im weiteren Verlauf des Gedichtzyklus immer wieder als Ursache für den desolaten Gemütszustand des Wanderers anklingt. So heißt es im unmittelbar folgenden Gedicht Die Wetterfahne: Der Wind spielt drinnen mit den Herzen, wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Und wenig später, bei einem erneuten Rückblick, klagt der Wanderer über die Stadt der Unbeständigkeit. Demnach scheint es, dass ihm die Hand seines Liebchens bereits versprochen war, sich die Eltern am Ende aber doch für eine bessere Partie entschieden. Die Winterreise als Ergebnis einer enttäuschten Liebesbeziehung? Diese Lesart legt nicht zuletzt der Dichter selbst nahe, der seinem Gedichtzyklus in der letztgültigen Fassung von 1824 den Untertitel Lieder des Lebens und der Liebe unterlegt. Was dieser Untertitel allerdings ebenfalls nahelegt, ist, dass es in den Liedern der Winterreise nicht nur um die Liebe, sondern auch und sogar an erster Stelle um das Leben geht. Von daher überrascht es nicht, dass in der zweiten Hälfte des Gedichtzyklus kaum mehr von der verlorenen Liebe die Rede ist. Vielmehr führt die Reise durch die winterliche Landschaft den enttäuschten Liebhaber zunehmend von der Spur seiner Erinnerung fort und in die Kälteregionen des eigenen Herzens hinein. Auf diesen Umschlag deuten bereits die berühmten Eingangsverse der Winterreise hin, in denen es programmatisch heißt: Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Die Liebe, so könnte man sagen, ist das, was zwischen der Fremdheit liegt. Eine flüchtige Episode des Glücks und der Geborgenheit. Doch in der Gegenwart kann sich der Wanderer auf dieses Glücksversprechen buchstäblich keinen richtigen Reim mehr machen. Das Mädchen sprach von Liebe, nun ist die Welt so trübe. Die eigentliche Tragik der gescheiterten Liebesbeziehung liegt also darin, dass sie den Wanderer wieder zum Fremden macht. Einen Fremden, der sich nicht nur seiner Liebe, sondern auch seiner Hoffnungen beraubt sieht. Laut Müllers Zeitgenossen Marie-Henri Bayle, besser bekannt unter seinem literarischen Pseudonym Stendhal, ist dieser Vorgang unausweichlich. Denn wie er in seinem etwa zeitgleich mit der Winterreise erschienenen Essay de l'amour ausführt, besteht die Liebe zu einem Großteil aus Wünschen und Projektionen. Diesen Befund, den er in dem Begriff der Kristallisation kleidet, beschreibt der französische Dichter wie folgt. In den Salzburger Salzgruben wirft man in die Tiefe eines verlassenen Schachtes einen entblätterten Zweig. Zwei oder drei Monate später zieht man ihn, über und über mit funkelnden Kristallen bedeckt, wieder heraus. Selbst die kleinsten Zweiglein, nicht größer als die Krallen einer Meise, sind überzogen mit zahllosen, schillernden, blitzenden Diamanten. Man erkennt den einfältigen Zweig gar nicht wieder. Ich bezeichne als Kristallisation die Tätigkeit des Geistes, in einem jeden Wesenszuge eines geliebten Menschen neue Vorzüge zu entdecken. Die Kristallisation setzt während einer Liebe fast nie aus. Hält sich die Geliebte von dir zurück, so beginnt die Kristallisation von Neuem. Und jede einzelne Regung deiner Bewunderung, die Vorstellung von dem Glück, das sie dir gewähren könnte und an das du nicht mehr glauben darfst, endet mit der qualvollen Erkenntnis, dieses zauberhafte Glück wird mir nun nie wieder zuteil. Durch meine Schuld habe ich es verloren. Suchst du aber dein Heil in irgendwelchen anderen Erlebnissen, so versagt sich sein Herz. Deine Fantasie malt dir wohl irgendwas aus, aber du siehst und fühlst deutlich, dass du keine Freude daran haben kannst. Eine solche Verwirrung der Sinne bringt es fertig, einem die Pistole in die Hand zu drücken. Die Metaphorik der Kristalle taucht auch in Müllers Winterreise auf, nur dass es sich hier um Eiskristalle handelt. Doch an den Fensterscheiben, wer malte die Blätter da? Ihr lacht wohl über den Träumer, der Blumen im Winter sah? Der Traum von der großen Liebe ist zu diesem Zeitpunkt längst ausgeträumt. Doch der Frühlingstraum seiner verlorenen Hoffnungen belebt noch immer die Fantasie des Wanderers. Die Ausdeutungsversuche dieser Liebeskristallisation nehmen in der Beschäftigung mit Müllers Winterreise einen breiten Raum ein. Dabei wird oft versucht, die Stimmungslage des Gedichtzyklus auf die Biografie des Dichters zu beziehen. Auch wenn ich mich nicht an den vielfältigen Spekulationen über die vermeintlichen biografischen Vorlagen von Müllers Werk beteiligen möchte, so kann es doch nicht schaden, hier einige biografische Fakten vorzustellen, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind. Geboren am 7. Oktober 1794 als Sohn eines Dessauer Schneidermeisters, wuchs Müller in einer ziemlich turbulenten Phase der europäischen Geschichte auf. Um dies zu verdeutlichen, genügt es vielleicht zu erwähnen, dass das Geburtsjahr des Dichters mit dem Todesjahr Maximilien de Robespierres zusammenfällt. Mit dem Ende des französischen Terrorregimes gerieten die europäischen Koalitionäre, die sich seit 1789 gegen die französische Revolution verbündet hatten, in die militärische Defensive, was in den folgenden Jahren zu einem zunehmenden Verfall und schließlich 1806 zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation führte. Damals war Müller gerade in der Schule. Als Müller 1812 an der neu gegründeten Berliner Universität sein Studium der klassischen, der deutschen und der englischen Philologie aufnahm, geschah dies bereits unter dem Eindruck des französischen Rückzugs aus Russland. Wie viele seiner Altersgenossen war auch der junge Student aus dem Fürstentum Anhalt-Dessau ein glühender Patriot, der mit der Befreiung seines Vaterlandes die Hoffnung auf die Gründung eines deutschen Nationalstaates verband. Und so unterbrach er schon 1813 sein Studium, um sich als Soldat in preußischen Diensten am Krieg gegen Napoleon zu beteiligen. Der Ausgang dieser sogenannten Befreiungskriege sollte ihrem Namen freilich keine Ehre machen. Denn bekanntlich wurde auf dem Wiener Kongress 1814 und 1815 nicht die Befreiung der europäischen Völker, sondern die Wiederherstellung der vorrevolutionären Ordnung beschlossen. Der epochale Winter der Restaurationszeit war angebrochen. Die Erfahrungen jener Jahre bilden für viele Interpreten den biografischen Kern von Müllers Winterreise. Dabei werden zum einen seine Erlebnisse während der Kriegszeit, zum anderen die politische Entfremdung in den folgenden Jahren in Anschlag gebracht. Im Mittelpunkt des ersten Erklärungsansatzes steht die verbotene Liebesbeziehung zu einem Brüsseler Mädchen, die Müller während seiner dortigen Stationierung vermutlich die unehrenhafte Entlassung aus dem preußischen Heer einbrachte. Dass es eine solche Liebesbeziehung gab, wissen wir aus den verstreuten Tagebuchnotizen Müllers und aus seinen posthum veröffentlichten Brüsseler Sonetten, die auf eine tiefe Lebenskrise während des Kriegsdienstes hindeuten. Sehr viel eindeutiger lässt sich Müllers politische Glaubenskrise belegen, worauf ich im Folgenden noch genauer eingehen werde. Einstweilen aber wollen wir uns ein weiteres Beispiel seiner Lyrik anhören. Er stammt aus der 1816 erschienenen Gedichtsammlung Bundesblüten, in der Müller und vier weitere junge Dichter ihre lyrische Kriegsproduktion vorlegten. Wie Müller in einem Brief erwähnt, nahm der Zensor zunächst Anstoß an dem Band, weil der Freiheitsenthusiasmus der jungen Dichter dort allzu deutlich ausgesprochen wurde. Wir beschwerten, sagt Müller, uns deswegen bei dem Zensor, aber er ließ verlauten, das Wort Freiheit käme zu oft in jenen Versen vor. Und als ich ihm erwiderte, ob denn der König nicht selbst ausgerufen hätte, für die Freiheit zu kämpfen, so meinte er, ja, damals. Die Sammlung enthält in der Tat zahlreiche Freiheitsgesänge im Stile Theodor Körners, daneben aber auch einige märchenhafte Romanzen, deren sentimentaler Klang so gar nicht zum patriotischen Furor der übrigen Gedichte passen will. Zu diesen Gedichten zählt auch Der Verbannte, ein Text, in dem wir unschwer die Hauptmotive der Winterreise wiedererkennen. Wir hören das Gedicht Der Verbannte.
Jüngst zog ein Ritter über den Rhein. Er kam aus welchen Landen, wo lang ein holdes Mädelein ihn hielt in Minnebanden. Doch leicht ist welches Weiberblut, drum klagt des deutschen Ritters Mut. Willkommen, liebes Vaterland, wirst du dem Sohn vergeben, der dich um fremden Liebbestand gern hätte hingegeben? Nun liegt ein anderer ihr im Arm, doch du bist ewig fest und warm. Bleib drüben, fremder Minneschmerz, an deinem fremden Strande. Schlag deutsch und frei, mein armes Herz, im freien deutschen Lande. Und willst du gern in Fesseln sein? Hier sind die Mädchen treu und rein. Herr Wirt, gebt mir ein Fläschchen Wein von euren besten Reben. Es heißt ja hier, der Vater Rhein soll Trost im Kummer geben. So schenkt mir nun den Becher voll, denn mir ist heut das Herz nicht wohl. Er trinkt den grünen Römer aus, doch will er ihm nicht munden. Habt ihr nicht besseren Wein zu Haus, Herr Wirt, für eure Kunden? Herr, bessern gibt's auf Erden nicht, solang am Rhein man Trauben bricht. O weh, will denn kein deutscher Wein das Herz mir mehr erquicken? Kann mich kein Mädchenaug erfreuen mit deutschen Liebesblicken? Fremd muss ich sein im Vaterhaus. Ja, ich bannte mich ja selbst hinaus. Wohl fällt mir jetzt ein Liedchen ein, das ich dort einst gesungen. Es fällt aufs Herz mir schwer wie Stein und brennt auf meinen Zungen. Fein Liebchen, deine weiße Hand ist Vater mir und Vaterland. Nun irr ich in der Welt umher, hab's Irren mir erkoren, doch Heimweh drückt mein Herz so schwer, es hat sein Land verloren. O, zeigt kein Wanderer ihm die Bahn, auf der es Ruhe finden kann?
Abgesehen von den vermeintlichen biografischen Bezügen, die wir in diesem Gedicht entdecken können, gibt es auch Auskunft über den literaturhistorischen Standort des jungen Wilhelm Müller. Denn sowohl die Balladenform wie auch das mittelalterliche Sujet des Gedichtes stehen deutlich im Zeichen der Romantik, die sich in diesen Jahren verstärkt dem deutschen Volkslied und der darin vermeintlich konservierten deutschen Nationalkultur zuwandte. Die von den Dichtern Clemens Brentano und Achim von Arnim 1805 bis 1808 erschienene Anthologie des Knaben Wunderhorn, die das romantische Volksliedverständnis jener Jahre entscheidend beeinflusste, enthielt zahlreiche Romanzen im Sinne von Müllers Gedicht. Deswegen hat auch mein Vorstandskollege Tobias Roth die Bundesblüten mal des Knaben Pulverhorn genannt, als Fortsetzung sozusagen dieser Anthologie. Und ich lese jetzt weiter, aber auch für die Motive der Wanderung, der verlorenen Liebe und des raumzeitlichen Fernwehs könnten zahlreiche Vorbilder aus der zeitgenössischen Literatur angeführt werden. Etwa Ludwig Tiecks Roman Franz Sternbalds Wanderungen aus dem Jahr 1798. Sowohl Tieck als auch Brentano lernte Wilhelm Müller unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Berlin persönlich kennen. Aber auch seine 1816 erschienene Blumenlese aus den Minnesängern oder die zwei Jahre später veröffentlichte, von Arnim eingeleitete Übersetzung von Christopher Marlowes Dr. Faustus deuten auf die romantische Prägung des jungen Dichters hin. Entsprechend romantisch ist auch die liedhafte Poetik, zu der sich in einer Tagebuchnotiz vom 8. Oktober 1815 bekannte. Ich kann weder spielen noch singen, und wenn ich dichte, so singe ich doch und spiele auch. Wenn ich die Weisen von mir geben könnte, so würden meine Lieder besser gefallen als jetzt. Aber getrost, es kann sich ja eine gleichgestimmte Seele finden, die die Weise aus den Worten heraushorcht und sie mir zurückgibt. 1817 begab sich Müller auf eine Forschungsreise Richtung Griechenland und Kleinasien, wo er im Auftrag der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften griechische Inschriften sammeln sollte. Wenn Müllers Lehrer dem vielversprechenden Studenten diese Auftragsarbeit vermittelt hatten, um ihm zu einem akademischen Abschluss zu verhelfen, so ging dieses Vorhaben gründlich schief. Denn seine Reise führte ihn lediglich bis nach Italien, von wo er 1818 ohne wissenschaftlichen Ertrag zurückkehrte. Dafür lernte Müller unter der Sonne des Südens die freie Lebensart der internationalen römischen Künstlerkolonie kennen und begeisterte sich für die italienische Volkskultur, der sich unter anderem in Form einer eigenen Volksliedsammlung widmete. Ihren literarischen Niederschlag fand Müllers italienische Reise in dem zweibändigen Reisebericht Rom, Römer und Römerinnen, 1820 erschienen. Diesem entnehmen wir einige interessante Einsichten über das gereifte Literaturverständnis des jungen Dichters. So tut Müller bereits in der Einleitung des ersten Bandes seinen Dissens mit der deutschen Malerschule in Rom kund, die sich vom Rückgriff auf die alte deutsche und italienische Vorbilder eine Erneuerung der modernen Kunst erhoffte. Die Bemühung ist gut gemeint, aber eitel, denn die Künstler vergessen, die Zeit auch mit zurückzuschrauben. Daher ihr lauter Widerspruch, den ruhigen Genuss der neuen mittelalterlichen Bilder auf eine schneidende Weise stört. Ich meine nicht den äußeren Widerspruch, in dem die Gegenwart mit den Meisterwerken der Vergangenheit steht, die ihre Zeit in sich haben. Ich vermisse in den genannten Bildern eben diese notwendige Zeit oder finde eine unschickliche. Denn das Mittelalter lässt sich nun einmal nicht durch deutsche Haare und Röcke noch durch Fasten und Kasteien in uns hineinzwingen. Die Kunst kann die Zeit nicht formen, aber die Zeit beherrscht die Kunst. In seinem literaturhistorischen Essay über die neueste lyrische Poesie der Deutschen wandte Müller dieses Credo auch auf die lyrische Kunst an. Die eigentümliche Natur des Volksliedes ist die Unmittelbarkeit seiner Wirkung auf das Leben. Das Leben kann aber nur durch das Leben lebendig ausgesprochen werden. Daher ist ein heilloser Irrtum einiger Modedichter der nächsten Vergangenheit, dass sie Volkslieder zu geben meinten, wenn sie altertümliche Phrasen, unbeholfene Wendungen, auch wohl gemeine Derbheiten aus den alten Vorbildern nachäffend zu neuen Verbindungen zusammenfügten. Keiner Dichtungsart liegt es mehr ob, als der lyrischen, zeitgemäß zu sein. In den folgenden Jahren richtete sich Wilhelm Müllers Ehrgeiz darauf, die volkstümliche Poetik seiner Jugenddichtung mit dem Anspruch einer zeitgemäßen Kunst zu vereinen. Dies gelang ihm offensichtlich so gut, dass ihm ein junger Verehrer namens Heinrich Heine am 7. Juni 1826 einen schwärmerischen Brief schickte, in dem er sich mit den folgenden Worten an sein literarisches Vorbild wandte. Ich ergreife die Gelegenheit, Ihnen bei Übersendung meiner Reisebilder einige Worte des Herzens zukommen zu lassen. Ich habe sehr früh schon das deutsche Volkslied auf mich einwirken lassen. Späterhin, als ich in Bonn studierte, hat mir August Schlegel viel metrische Geheimnisse aufgeschlossen, aber ich glaube erst in ihren Liedern den reinen Klang und die wahre Einfachheit, wonach ich immer strebte, gefunden zu haben. Wie rein, wie klar sind ihre Lieder und sämtlich sind es Volkslieder. In meinen Gedichten hingegen ist nur die Form einigermaßen volkstümlich. Der Inhalt gehört der konventionellen Gesellschaft. Ja, ich bin groß genug, es sogar bestimmt zu wiederholen. und Sie werden es mal öffentlich ausgesprochen finden, dass mir durch die Lektüre Ihrer 77 Gedichte zuerst klar geworden, wie man aus den alten vorhandenen Volksliedformen neue Formen bilden kann, die ebenfalls volkstümlich sind, ohne dass man nötig hat, die alten Sprachholperigkeiten und Unbeholfenheiten nachzuahmen. Im zweiten Teil Ihrer Gedichte fand ich die Form noch reiner, noch durchsichtiger, klarer. Doch was spreche ich viel von Formwesen? Es drängt mich mehr, Ihnen zu sagen, dass ich keinen Liederdichter außer Goethe so sehr liebe wie Sie. In seinem Brief bezog sich Heine auf Müllers 1820 und 1824 in zwei Bänden erschienene, 1826 in zweiter Auflage vorgelegte Gedichtsammlung 77 Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten, die unter anderem Müllers bedeutendste Gedichtzyklin »Die schöne Müllerin« sowie »Die Winterreise« enthält. Der für uns heute etwas sperrig anmutende Titel dieser Gedichtsammlung ist deshalb von Bedeutung, weil er uns erneut die poetischen Ziele ihres Verfassers vor Augen führt. So lassen sich die hinterlassenen Papiere als augenzwinkernder Verweis auf die mehr oder weniger fingierten, häufig aber im Gewand der Volkstümlichkeit auftretenden Sammelprojekte à la Brentano und Arnim verstehen. In der Gestalt des reisenden Waldhornisten klingt einerseits ein zentrales Motiv von Müllers Dichtung an, das Wandern. Zum anderen setzt das romantisch-volksliedhafte Ideal seiner Dichtung, dadurch ins Bild. Die beiden Gedichtzyklen lassen sich insofern miteinander vergleichen, als sie beide auf der Oberfläche, das heißt sprachlich und formal, die im Titel der Sammlung aufgerufene Erwartungshaltung der romantischen Volksliedhaftigkeit erfüllen, sich aber inhaltlich deutlich davon distanzieren. So lässt sich die Erzählung vom unglücklich verliebten Müllerburschen, der sich am Ende das Leben nimmt, zwar noch als romantische Geschichte identifizieren, doch scheint der naive Müllerbursche sich, anders als in der romantischen Volksdichtung, nicht mehr in der Natur zurechtzufinden. Ist das denn meine Straße? O Bächlein, sprich, wohin? Du hast mit deinem Rauschen mir ganz berauscht den Sinn. Dementsprechend kann es uns kaum überraschen, dass auch das Stelldichein des Müllerburschen und der schönen Müllerin am selben Bächlein von einer merklichen Kommunikationsstörung begleitet wird. Wir hören das Gedicht Tränenregen.
Also bei den nächsten zwei Gedichten hat man Schwierigkeiten, nicht zu singen. Wir saßen so traulich beisammen im kühlen Erlendach. Wir schauten so traulich zusammen hinab in den rieselnden Bach. Der Mond war auch gekommen, die Sternlein hintendrein, und schauten so traulich zusammen in den silbernen Spiegel hinein. Ich sah nach keinem Monde, nach keinem Sternenschein. Ich schaute nach ihrem Bilde, nach ihren Augen allein. Und sah sie nicken und blicken herauf aus dem seligen Bach. Die Blümlein am Ufer, die Blauen, sie nickten und blickten ihr nach. Und in den Bach versunken, der ganze Himmel schien und wollte mich mit hinunter in seine Tiefe ziehen. Und über den Wolken und Sternen, da rieselte munter der Bach und rief mit Singen und Klingen, Geselle, Geselle, mir nach. Da gingen die Augen mir über, da ward es im Spiegel so kraus, sie sprach: Es kommt ein Regen, ade, ich geh nach Haus.
Vergleicht der Müllerbursche das Beisammensein mit der schönen Müllerin in den ersten zwei Strophen auffällig häufig als traulich vorstellt, will sich trotz Mond und Sternlein, blauen Blümlein und anderen romantischen Attributen keine richtige Vertrautheit zwischen den beiden einstellen. Ganz im Gegenteil, die himmlische Erhebung der Geliebten, die das lyrische Ich im Spiegel des Baches imaginiert, stellt sich am Ende des Gedichtes als eine bittere Illusion heraus. Denn für seine Angebetete sind die Tränen seiner Rührung nichts weiter als ein Regen. Von der romantischen Transzendenz bleibt hier nichts mehr als ein dunkles Rauschen übrig. Das Rauschen des Baches, der den Müllerburschen mit hinunter in seine Tiefe ziehen möchte. Ein ebenso unheimliches Rauschen geht auch von den Zweigen des Lindenbaums aus, an dem der Wanderer im gleichnamigen Gedicht der Winterreise vorbeikommt. Wir hören uns das Gedicht Der Lindenbaum im Vergleich zum Tränenregen mal an.
Am Brunnen vor dem Tore Da steht ein Lindenbaum. Ich träumte in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seine Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immerfort. Ich musste auch heute wandern, vorbei in tiefer Nacht, da hab ich noch im Dunkel die Augen zugemacht. Und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu, komm her zu mir, Geselle, hier findest du deine Ruhe. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht, der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jedem Ort und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe dort.
Es war gut gesprochen, nicht gesungen. Keine Einwände, gut gerauscht.
Gut gerauscht.
Wie in Tränenregen, so verwendet Wilhelm Müller auch für dieses Gedicht die populäre Volksliedstrophe und hält sich sowohl in der Bildlichkeit wie in der Sprache des Textes sehr eng an die überlieferten Konventionen. Anders als in dem Lied aus der schönen Müllerin wird die retrospektive Idylle des Naturrauschens vom Wanderer der Winterreise aber zurückgewiesen, indem er noch im Dunkeln die Augen davor verschließt. Das muss man sich mal vorstellen. Also er geht in der Nacht an dem Lindenbaum vorbei und damit er auch ja nichts davon wahrnimmt, macht er noch zusätzlich die Augen zu. Ja, noch nicht einmal der Wind, der ihm den Hut vom Kopfe bläst, kann ihn zur Umkehr bewegen. Die vertrauliche Ansprache der Natur, die sowohl den Müllerburschen wie den Wanderer mit dem Wort Geselle anspricht, verfehlt hier ihre Wirkung. Der Wanderer vermag sich der romantischen Todessehnsucht zu widersetzen. Eine Unempfindlichkeit, die sich freilich daraus ergibt, dass er nicht einmal mehr versucht, mit der Natur ins Gespräch zu kommen. Wie den romantischen Träumen von der Einheit des Menschen mit der Natur, so hat der Wanderer auch seinen Träumen von einer bürgerlichen Existenz entsagt. Dementsprechend kann er ebenso wenig unter dem Lindenbaum wie in dem nächtlichen Dorf seine Ruhe finden, dass er auf seiner Wanderung passiert. Wir hören das Gedicht im Dorfe.
Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten, die Menschen schnarchen in ihren Betten. Träumen sich manches, was sie nicht haben, tun sich im Guten und Argen erlaben. Und morgen früh ist alles zerflossen, je nun sie haben ihr Teil genossen und hoffen, dass sie noch übrig ließen, doch wieder zu finden auf ihren Kissen. Bellt mich nur fort, ihr wachen Hunde, lasst mich nicht ruhen in der Schlummerstunde. Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Was will ich unter den Schläfern säumen?
Die Menschen, die hier in ihren Betten schnarchen, ein Misston, den Schubert in seiner Vertonung zu schlafen herabstimmt, stehen mit ihren genussvollen Träumereien in krassem Gegensatz zu dem traumlosen Wanderer, der durch seine Anwesenheit lediglich die wachen Hunde auf den Plan ruft. Diese Szene erinnert auffällig an das Eingangsgedicht Gute Nacht, wo sich der Wanderer, getrieben vom Heulen irrer Hunde, vom Haus seiner Geliebten verabschiedet, um sie nicht im Traum zu stören. Allerdings wirkt dieses Gedicht in seiner scharfen Rhetorik und gesellschaftskritischen Attitüde ganz anders als der sentimentale Aufbruch des Wanderers. Der Übergang von der romantischen Ästhetik zum Kunstverständnis des Vormärz nimmt hier deutliche Konturen an. Das verbindet dieses Gedicht mit einer anderen Art von Liedern, mit denen Müller zu Beginn der 1820er Jahre weitaus größere Erfolge feierte als mit seiner übrigen Lyrik. Gemeint sind die Lieder der Griechen, mit denen sich Müller seit 1821 für den Freiheitskampf des griechischen Volkes gegen das Osmanische Reich einsetzte. Bei seiner Rückkehr aus Italien waren Müller nicht nur die klimatischen, sondern auch die politischen Verhältnisse in seiner deutschen Heimat schwer aufs Gemüt geschlagen. Einen Eindruck davon vermittelt die Widmung Müllers an den schwedischen Freund Per Daniel Amadeus Atterbohm, mit der Müller den zweiten Band seines Reiseberichts Rom, Römer und Römerinnen eröffnete. Und somit grüße ich Sie, nicht wie das Buch, dessen Schreiber mir fremd geworden ist, scherzend und spielend, nein, ernst und kurz. Denn die große Fastenzeit der europäischen Welt, der Marterwoche entgegensehend und harrend auf Erlösung, verträgt kein gleichgültiges Achselzucken und keine flatterhaften Vermittlungen und Entschuldigungen. Wer in dieser Zeit nicht handeln kann, der kann doch ruhen und trauern. Hinter dem Bild der Fastenzeit ist unschwer, das despotische Regime zu erkennen, das die Kräfte der Heiligen Allianz um Österreich, Preußen und Russland im Nachgang der Karlsbader Beschlüsse in Mittel- und Osteuropa installierten, um den Freiheitshunger ihrer Untertanen einzudämmen. Dass Ruhe jetzt die erste Bürgerpflicht sei, war den Deutschen bereits während des siegreichen Durchzugs der französischen Revolutionsarmee durch die deutschen Lande eingebläut worden. Wie viel qualvoller musste diese Ruhe einem Freiheitskämpfer wie Wilhelm Müller in einer Zeit erscheinen, in der sich die deutschen Fürsten als die eigentlichen Feinde der Freiheit, die früheren Feinde hingegen als deren Verfechter erwiesen. Am 2. Mai 1822 etwa schreibt Müller an Atterbohm: Was sagen Sie jetzt zu den Franzosen? Wahrlich, ich möchte mich manchmal schämen und ärgern, dass ich auch einen Schwertstreich mit gegen dieses Volk getan habe. Welche herrliche Reden, wert eines demosthenischen Zeitalters, sind von der linken Seite der Deputiertenkammer bei Gelegenheit der Zensurgesetze in die Welt hineingeschollen. Die schnarchenden Bürger der Winterreise, die sich in ihrer Ruhe behaglich eingerichtet haben, sind somit als Repräsentanten des gleichgültigen Achselzuckens anzusehen, das Müller gegen Atterbohm verurteilt. Es ist nicht zuletzt ihre Ruhe, die einen Liberalen und Nationalisten wie Müller in jenen Jahren zum Fremden im eigenen Lande machte. Diesbezüglich wirkte der Freiheitskampf der Griechen in der deutschen und europäischen Öffentlichkeit wie ein Erweckungserlebnis. Das hatte mehrere Ursachen. Zum einen wurden die antiken Hellenen gerade in Deutschland der Weimarer Klassik als Urväter der eigenen Kultur verehrt. Ein Erbe, das man bereitwillig auch den modernen Griechen zuerkannte. So lobte etwa Johann Wolfgang von Goethe den Jenaer Philosophiestudenten Ioannis Papadopoulos einige Jahre vor dem Ausbruch des griechischen Freiheitskampfes, weil er in dessen neugriechischer Übersetzung seiner Iphigenia auf Tauris die allgemeine Sehnsucht nach dem Vaterlande unter der Sehnsucht nach Griechenland als dem einzig menschlich gebildeten Lande ganz spezifisch ausgedrückt fand. Als sich 1821 die Griechen gegen die Osmanen erhoben, war das Land der Griechen plötzlich kein abstraktes Bildungsideal mehr, das man mit der Seele suchte, sondern ein realer Kriegsschauplatz, den man mit dem Säbel aufsuchen konnte, um für liberale Werte und nationale Freiheit zu kämpfen. Der kulturell begründete Philhellenismus der vergangenen Jahrzehnte erhielt damit einen aktuellen politischen Bezugspunkt. Denn in den Augen vieler Philhellenen oder Griechenfreunde bestand kaum ein Unterschied zwischen dem Restaurationsregime eines Metternich und dem Despotismus des osmanischen Sultans. Der Kampf der Griechen, den diese Mächte als illegitime Erhebung verurteilten, wirkte vor diesem Hintergrund wie ein Stellvertreterkrieg gegen das gesamteuropäische Regime der Tyrannen. In einem Brief an den Schriftsteller Friedrich de la Motte Fouquet weist Müller explizit auf diesen Zusammenhang hin. Mit Sehnsucht sehe ich Ihrer Schrift über Griechenlands Freiheitskampf entgegen. Bis dahin bleibt meine Ansicht fest. Hoff auf keines Herren Hilfe gegen eines Herren Frohn. Das ist ein Zitat aus seinen Griechenliedern. Ich wollte lieber ein Loblied als eine Satire auf die Zeit schreiben. Aber ich kann nicht anders. Ich habe mitgekämpft. Drum steht's mir zu, auch mit zu klagen und zu zürnen. Mit seinen Griechenliedern, deren Erlös er zum Besten der notleidenden Griechen stiftete, wurde der Lyriker Müller schnell zum Griechenmüller und zum bedeutendsten literarischen Vertreter des deutschen Philhellenismus. In ihrer mordlustigen agitatorischen Rhetorik knüpft seine poetisch-politische Ware vielfach an die Lyrik der deutschen Befreiungskriege an. Das macht sie aus heutiger Sicht zu einer schwierigen Lektüre. Mit Blick auf ihre politische Brisanz hingegen kam Müller seinem Ideal einer zeitgemäßen Dichtung vielleicht niemals so nahe wie in diesen Liedern. Wir wollen uns daher auch ein Beispiel dieser Lyrik anhören und wir wollen, während wir von der blutigen Morgenröte der Freiheit hören, an die schnarchenden Bürger aus der Winterreise denken, an die diese Verse gerichtet sein könnten. Wir hören das Gedicht »Die heilige Schar« aus dem ersten Heft der Griechenlieder von 1821. Und es wird uns vermutlich leicht fallen, dabei nicht mitzusummen.
Freundesherz an Freundesherzen, Freundeshand in Freundeshand. Unverrückt in Glied und Reihe hielten wir dem Tode stand, liegen alle auf dem Rücken, himmelwärts den Blick gekehrt, in der Brust die Todeswunden, in der Faust das rote Schwert. Nennt uns nicht die letzten Griechen. Sollen wir die Letzten sein, dem Vaterlande freudig Blut und Leib und Leben weihen? Nennt uns nicht die letzten Griechen, reißender als Stahl und Erz, dringt der schnöde Ehrentitel ein in unser wundes Herz. Nennt uns nicht die letzten Griechen. Weh euch, macht ihr uns dazu. Nimmer fänden unsere Leiber und das Sklavenerde Ruh. Brüder, wollt ihr uns im Grabe ehren, wie es uns gefällt? Keine Lobschrift ausgesonnen, keine Säulen aufgestellt? Fechtet, so wie wir gefochten, grüßt mit festem Blick den Tod. Und es färbt mit unserem Blute sich der Freiheit morgenrot.
Jetzt kommen wir zu etwas Heiterem. Auf eine etwas andere Weise widmet sich Möller dem Zeitgeschehen in seinen Tafelliedern für Liedertafeln. Es handelt sich dabei um Lieder für einen bürgerlichen Gesangsverein, den der Komponist Friedrich Schneider 1821, also ebenfalls im Jahr des Ausbruchs des griechischen Freiheitskampfes, ins Leben rief. Möller befand sich zu dieser Zeit bereits wieder in Dessau, wo er trotz eines fehlenden Universitätsabschlusses eine Anstellung als Lehrer und Hofbibliothekar gefunden hatte. Durch die Heirat mit Adelheid von Basedow, der Enkelin eines angesehenen Reformpädagogen, erhielt Müller im selben Jahr Zutritt zur feinen Dessauer Gesellschaft. Man könnte also sagen, dass es der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Müller geschafft hatte. Durch die Aufnahme in die Dessauer Liedertafel, die sich aus Vertretern der lokalen Oberschicht zusammensetzte, wurde dieser soziale Aufstieg auch nach außen hin dokumentiert. Nun wissen wir aber, dass Wilhelm Müller mit dem Jahr 1821 sein politisches Engagement nicht an den Nagel hängte. Und so fand er auch in den Tafelliedern, deren Inhalte sich gattungsgemäß um das gesellige Beisammensein und den Weingenuss drehen, immer wieder die Möglichkeit, die politische Gegenwart seiner Zeit zu kommentieren. Wir hören das Tafellied »Der neue Demagoge«, das auf kaum verhüllte Weise die sogenannte Demagogenverfolgung im Nachgang der Karlsbader Beschlüsse thematisiert.
Da muss man eigentlich ein Glas Wein in der Hand haben. Euch, ihr edlen deutschen Reben, sei mein Lied geweiht. Sing ein anderer von den Helden dieser lieben Zeit. Fehlen mir auf ihren Namen Reime zum Gedicht? Und zum Ungereimten brauchen sie den Dichter nicht. Hab mich mit dem Geist der Zeiten auch einmal berauscht. Hab den Rausch nun ausgeschlafen und den Trank vertauscht. Deutsch und frei und stark und lauter in dem deutschen Land ist der Wein allein geblieben an des Rheines Strand. Und er lässt die deutsche Tugend, lässt den deutschen Mut frank und frei im Glase sprudeln und man heißt es gut. Und er zieht durch Deutschlands Gauen, predigt deutschen Geist, wenn durch froher Männerrunde er im Becher kreist. Landsmann grüßt ihn mit Entzücken, jeder deutsche Mund, und er hält in alter Treue seinen deutschen Bund. Fragt nicht nach der Herrenwechsel, nach der Seelentausch, kennt nur eine deutsche Erde, einen deutschen Rausch. Ist der nicht ein Demagoge? Wer soll einer sein? Meins, du heilige Bundesfeste, sperre ihn nur nicht ein. Den Wein.
Oder den Demagogen.
Den Demagogen.
Tja, es ist ein gattungsbedingtes Augenzwinkern oder die Angst davor, selbst in der Mainzer Bundesfeste zu landen, wo vermeintlichen Revolutionären und Demagogen seit 1819 der Prozess gemacht wurde. Jedenfalls müssen wir uns schon darüber wundern, wenn der Freiheitsdichter Wilhelm Müller hier zu Protokoll gibt, dass er sich nun nicht mehr am Geist der Zeiten berauschen wolle. Ein solches Schwanken zwischen Rausch und Ernüchterung, Pathos und Spott, Agitation und Selbstzweifel bildet im Werk Wilhelm Müllers aber keine Ausnahme. Das gilt selbst für seine philhellenische Literaturproduktion, die neben den agitatorischen Griechenliedern auch ein Tragödienfragment mit dem Namen Leo Admiral von Zypern aus dem Jahr 1823 aufweist. Der Held des Dramas ist vermutlich ein unehelicher Sohn des christlichen Königs von Zypern, wurde aber von einem muslimischen Piraten aufgezogen, gegen den er nun ins Feld ziehen muss. Angesichts dieser verwickelten Lage wird sich Leo selbst zum Fremden. Ich zitiere: Ein Fremdling bin ich stets der Welt gewesen und mir. So stand ich einzeln in dem Kreise der Menschen, die wie Glieder einer Kette sich ineinander schlingen, Sohn und Vater, Bruder und Schwester. Mein Glied ist gerissen aus dieser Kette und ich weiß nicht, wo den leeren Bruch ich suchen soll, in den es hinein sich schlösse. Ein Name muss bei dieser Gelegenheit wenigstens erwähnt werden. Denn als Vorbild für den dunklen Weltschmerz und die innerliche Zerrissenheit, die auch in Müllers Winterreise eine so große Rolle spielen, wird häufig der englische Dichter Lord Byron angeführt. In der Tat waren Müller die Werke Byrons von seiner Arbeit als Literaturkritiker bestens bekannt. Und auch der schillernden Persönlichkeit des europäischen Literaturstars konnte sich der Dessauer Dichter kaum entziehen, zumal dieser 1824 in Griechenland sein Leben ließ, Seite an Seite mit den griechischen Freiheitskämpfern. In seiner Winterreise beschreitet Müller dann aber doch einen eigenen Weg. Denn in der scheinbaren Naivität seiner Denk- und Ausdrucksweise lässt sich sein Wanderer kaum mit dem schuldbehafteten und zwielichtigen Heldentypus aus Byrons Feder vergleichen. Obwohl sich der Weg des Wanderers durch die weitgehend dunkle und erstarrte Winterlandschaft äußerlich nicht genau nachvollziehen lässt, so lässt sich doch aus dem Verlauf des Weges eine gewisse innere Logik erkennen, die seiner fortwährenden Desillusionierung entspricht. So ist es zum Beispiel gewiss kein Zufall, dass Müller anders als Schubert das Gedicht Mut an die vorletzte Stelle des Zyklus setzt, denn in dem heroischen Nihilismus des Ausrufes »Sind wir selber Götter?« findet dieser Prozess seinen endgültigen Abschluss. Zuvor aber durchläuft der Wanderer verschiedene Stadien der Hoffnung und Desillusionierung. Eine Bewegung, die von verschiedenen Leitmotiven wie dem Wind oder dem Wasser begleitet wird. Denken Sie etwa an den Wind, der ebenso mit den Herzen der Menschen wie mit dem der Wetterfahne spielt und dadurch den Wanderer aus dem Haus seiner Geliebten treibt. Der dem Wanderer später am Lindenbaum den Hut vom Kopfe weht und ihn damit eines Attributes seiner bürgerlichen Existenz beraubt und der ihm später in Gedichten wie Der stürmische Morgen oder eben Mut dabei hilft, seinen Herzschmerz im Widerstand gegen ein äußeres Hindernis zu ersticken. Oder denken Sie an das Wasser, das in seinen unterschiedlichen Aggregatzuständen in Form von gefrorenen Flüssen und unterirdischen Strömen, heißen und gefrorenen Tränen, kaltem und geschmolzenem Schnee zum Sinnbild für verschiedene Prozesse der Bewegung und der Erstarrung wird. Aus dem ewigen Schwanken zwischen Bewegung und Erstarrung, Hoffnung und Desillusionierung zieht der Wanderer gegen Ende des Gedichtzyklus eine bemerkenswerte Konsequenz. Wir hören das Gedicht Täuschung.
Ein Licht tanzt freundlich vor mir her. Ich folg ihm nach die Kreuz und quer. Ich folg ihm gern und seh es ihm an, dass es verlockt den Wandersmann. Ach, wer wie ich so elend ist, gibt gern sich hin der bunten List, die hinter Eis und Nacht und Graus ihm weist ein helles, warmes Haus und eine liebe Seele drin. Nur Täuschung ist für mich Gewinn.
Wie bereits angeklungen ist, umfasst Müllers Lyrik neben den beiden großen Gedichtzyklen so unterschiedliche Werkgruppen wie sentimentale Romanzen, lyrische Reiseeindrücke, epigrammatische Lehrgedichte, heitere Wander- und Tafellieder, aber auch seine agitatorische Griechenlyrik. Diese Disparatheit ist dem Dichter häufig zum Vorwurf gemacht worden. Dabei könnte man sie auch im Sinne der wechselnden Aufgabenbereiche interpretieren, in denen er seiner Aufgabe als zeitgemäßer Volksdichter gerecht zu werden versuchte. Oder aber im Sinne der verschiedenen Gefühlslagen, in denen er sein Welt- und Zeitverständnis formulierte. Könnte es etwa sein, dass auch Müller zuweilen an der Verwirklichung seiner Hoffnungen zweifelte, um sich im nächsten Moment wieder bereitwillig der Täuschung seiner literarischen Wirksamkeit hinzugeben? Ich kann zu meiner Reisen nicht wählen mit der Zeit. Müllers persönliche Lebensreise endete in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober 1827, in einem Alter von nicht einmal 33 Jahren. Die Gründe für den Nervenschlag, dem er laut zeitgenössischer Terminologie in dieser Nacht erlag, lassen sich nicht restlos aufklären. Wahrscheinlich erlitt er einen Herzinfarkt infolge andauernder Überarbeitung. In den letzten Jahren seines Lebens betätigte er sich neben seiner Arbeit als Bibliothekar und Dichter auch als Übersetzer Verfasser literaturkritischer und populärwissenschaftlicher Werke, Mitarbeiter und verschiedener Zeitungen und Zeitschriften sowie als Redakteur der bei Brockhaus erscheinenden Allgemeinen Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste. Was das literarische Werk Müllers angeht, ragt seine Winterreise aus diesem fraglos als einzigartiger Höhepunkt heraus. Das heißt jedoch keineswegs, dass nicht auch der Rest seines lyrischen Werkes erhört worden wäre. Das zeigt zum Beispiel der zitierte Brief Heinrich Heines, der die Bedeutung von Müllers Lyrik im Übergang von Romantik und Vormärz verdeutlicht. Oder aber eine 1924 erschienene Studie Richard Köpkes, in der wir nachlesen können, dass 123 Gedichte Müllers von nicht weniger als 241 Komponisten 530 Mal vertont worden sind. Darunter von Johannes Brahms, Hugo Wolf, Fanny Mendelssohn, Ludwig Berger, Karl Löwe, Albert Metfessel, Konradin Kreutzer, Giacomo Meyerbeer und natürlich Franz Schubert. In neuerer Zeit ließe sich diese Liste noch um einige Vertonungen erweitern, zum Beispiel um die Winterreiseinterpretationen Rainer Bredemeyers und Hans Zenders. In Bezug auf den musikalischen Horizont von Müllers Lyrik ist diese Vielzahl an Vertonungen definitiv als Erfolg zu bewerten. Sie deutet aber auch auf die Vielzahl an alternativen Zugängen an, mit der man sich seinem Werk annähern kann. Kommen wir zum Abschluss unserer Reise noch einmal auf die Frage nach der Affinität des Komponisten Franz Schubert zum Dichter Wilhelm Müller zurück. Wie aus dem Banner im Eingangsbereich der Ausstellung hervorgeht, sind sich die beiden Künstler in ihrem kurzen Leben kein einziges Mal begegnet. Gleichwohl zeugt die Aussage Schuberts, dass seine Produktion aus dem Verstand für Musik und aus seiner schmerzlichen Erfahrung der Wirklichkeit hervorging, von einer inneren Wahlverwandtschaft. Ob diese in der geteilten Opposition gegen die Restaurationszeit oder auf einer persönlicheren Ebene zu finden wäre, ist dabei letztlich ziemlich egal. Denn die einfache, allgemeingültige Ausdrucksform, die Müller in seiner Lyrik findet, ermöglicht es bis heute jeder und jedem, sich mit der darin artikulierten Fremdheit zu identifizieren. Müllers Hoffnung darauf, eine gleichgestimmte Seele zu finden, die die Weise aus den Worten heraushorcht und sie mir zurückgibt, lässt sich in diesem Sinne auch als eine Aufforderung interpretieren, sich seine Gedichte immer wieder aufs Neue anzueignen. Ob hörend oder lesend, auf kompositorische, schriftstellerische oder, wie im Falle der hiesigen Ausstellung, auf malerischem Wege. Dieser Gedanke führt uns noch einmal zurück zur Winterreise. Die Begegnung des Wanderers mit dem Leiermann gehört wohl zu denjenigen Szenen, die sich niemals ganz und gar ausdeuten lassen. Oftmals wurde sie als Begegnung mit dem Tod bzw. als Eingehen des Wanderers in die absolute Trost und Sinnlosigkeit am Ende seiner Reise interpretiert. Man könnte es aber auch anders sehen. Was soll es etwas bedeuten, dass das lyrische Ich hier plötzlich von seinen Liedern spricht? Was, dass sich der nunmehr als Dichter erkennbare Wanderer dem fahrenden Musiker anschließen möchte, damit dieser seine Leier zu diesen Liedern drehe? Deutet sich hier nicht gerade ein Hoffnungsschimmer an? Die Hoffnung auf eine gleichgestimmte Seele, die die Weise aus den Worten heraushorcht und sie mir zurückgibt? Mit diesem Gedanken möchte ich Sie in einen hoffentlich nicht allzu ruhigen, denn wir wissen, dass es schlecht ist, Abend entlassen. Aber das letzte Wort gebührt dem Dichter und deswegen hören wir uns jetzt das letzte Gedicht der Winterreise an, den Leiermann.
Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise schwankt er hin und her und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an und die Hunde brummen um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will, dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Willst zu meinen Liedern deine Leier drehen?
Thank you.
gehen wir nach Hause und hören uns die Winterreise an.
Ja. Vielen Dank. Die Winterreise einmal anders schon gehört.
Der Frühlingsteil. Gut, ja, wunderschön.